Vor kurzem hat eine KI-Anwendung erstmals über 400.000 mittelalterliche Manuskripte erschlossen, darunter 1.000 Jahre alte Dokumente, die bislang kaum erforscht waren. Die Sammlung heißt Cairo Genetia und war über viele Bibliotheken verteilt und in mehreren Sprachen verfasst. Was also passiert, wenn eine Maschine plötzlich in der Lage ist, jahrhundertealte Literatur in wenigen Tagen zu durchforsten und damit bisher verborgene Geschichten ans Licht zu bringen? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu Servus KI, deinem Forschungspodcast zum Thema künstliche Intelligenz. Wir haben heute zwei ganz spannende Gäste da, und zwar Professor Andreas Henrich und Professor Christoph Schlieder. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und über das spannende Thema reden können.
Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein.
Andreas, du leitest den Lehrstuhl für Medieninformatik an der Universität Bamberg und beforschst besonders das Thema Information Retrieval und Multimedia-Systeme. Was genau das ist, das werden wir uns dann anschauen. Also die technische Infrastruktur für KI-gestützte digitale Archive.
Ja, man kann auch sagen, das, was schon viel früher da war, es geht einfach darum, Suche zu ermöglichen auf verschiedenen Dingen. Natürlich fallen einem da sehr schnell Websuchmaschinen ein, aber es gibt ja auch Enterprise Search Applications, wo eben Daten im Unternehmen durchsucht werden. Und natürlich braucht man auch Suchschnittstellen, Suchmöglichkeiten für Bibliotheken, für Infrastrukturen, die Forschungsdaten bereitstellen und Ähnliches. Ja, und all das versuchen wir zu beforschen und da auch Dinge voranzubringen und Dinge zu entwickeln.
Und Christoph, du leitest den Lehrstuhl für angewandte Informatik in den Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaften der Universität Bamberg. Also du verbindest semantische Informationsverarbeitung mit kultur- und geowissenschaftlichen Fragestellungen. Willst du das kurz nochmal erklären, was das genau bedeutet?
Vielleicht die größte Herausforderung, bevor die großen Sprachmodelle kamen, für Anwendungen in den Geistes- und Kulturwissenschaften war, dass wir aus Informatiksicht viele Lösungen hatten, insbesondere Datenbanklösungen, die doch etwas am Bedarf der Geistes- und Kulturwissenschaften, ich will nicht sagen vorbeigehen, aber doch das nicht perfekt abbilden konnten. Datenbanken arbeiten mit dem, was wir in der Informatik als strukturierte Daten bezeichnen. Das sind im Grunde genommen Tabellen. Und das ist die allereinfachste, aber eben nur die allereinfachste Möglichkeit, Bedeutung, Semantik abzubilden. Nämlich die Spalten einer Tabelle haben gleiche Bedeutung. Und um gleich dann in die Geschichtswissenschaften zu gehen, wenn man sich Steuerlisten anschaut, da gibt es schon antike Beispiele, Getreidesteuerlisten, dann haben sie halt eine erste Spalte und darin steht der Steuerpflichtige, dann das Getreide und dann die Anbaufläche, um die es geht. Also in einer Spalte immer alles, was da eingetragen ist, hat gleiche Bedeutung. Nun ist aber der allerkleinste Teil dessen, was kulturelle Überlieferung ausmacht, in dieser Form strukturiert überliefert. Das meiste ist Text. Dann gibt es Bilder, es gibt kulturelle Artefakte und all das sind Dinge, die man natürlich auch gerne informatisch unterstützt, digital miteinander verknüpfen möchte.
Was ist denn genau gemeint mit einem Information Retrieval System und ist ChatGPT dann auch sowas?
Spannende Frage, weil mittlerweile ja viele Leute generative KI, ChatGPT verwenden, wenn sie eigentlich was suchen. Aber da gibt es natürlich Riesenunterschiede. Also Information Retrieval beschäftigt sich damit, für einen Informationsbedarf, der irgendwie bei einer Person gegeben ist, relevante Dinge, meist Dokumente, zu finden und bereitzustellen. Und das ging lange Zeit auf sehr einfachem Wege. Man hat einfach Worte miteinander verglichen. Es waren relativ einfache Systeme. Man hat das Ganze dann noch ein bisschen dadurch optimiert, dass man eine Grundform-Stammform-Reduktion gemacht hat, dass man von Klein-Großschreibung abstrahiert hat und einige andere Schritte eingebaut hat. Aber man muss ja auch sagen, das musste alles in einem riesen Maßstab passieren. Also wenn man an Websuchmaschinen denkt, dann ist es ja nicht einfach mal eine kleine Datenmenge, die man da zu verwalten hat. Das heißt, die Operationen, die man da ausführt, die müssen sehr, sehr effizient passieren. Und da gab es dann Standardtechnologien, mit denen wir lange Jahre gearbeitet haben. Es gab auch verschiedene Durchbrüche, zum Beispiel als Google dann den PageRank-Algorithmus entdeckt hat, entwickelt hat, mit dem man eben dann Popularität noch als sehr wichtige Eigenschaft für das Ranking von Dokumenten hinzufügen konnte. Und in der jüngeren Zeit gibt es dann schon einige Durchbrüche durch KI, die aber an verschiedenen Stellen passieren. Also die eine Stelle ist die, die auch bei diesem Projekt, das du erwähnt hast, Lennart, dieses Cairo Genetia passiert ist. Da geht es ja darum, dass überhaupt Dinge, die vorher einfach nur als Bild vorhanden waren, überhaupt erstmal transkribiert werden und dass man dann auf dem Text überhaupt suchen kann. Das heißt, eine Geschichte, wo KI sicherlich sehr weiterhilft, ist die Optical Character Recognition. Und da ist dieses Projekt ja auch nur ein Beispiel voranzubringen, dass man einfach da besser ist. Der nächste Punkt ist, dass KI hilft, sogenannte Embeddings zu generieren, Vektoren, die nicht einfach nur ein Wort repräsentieren, sondern die versuchen, da auch eine Semantik reinzubringen, so dass auf einmal die Vektoren von Haus und Gebäude ziemlich nah beieinander sind. Vorher waren das total unterschiedliche Wörter und man hat nicht gemerkt, dass die semantisch was zu tun haben. Da kann man was machen. Das Problem ist dann wieder die Effizienz. Diese Verfahren sind nicht ganz so effizient. Deshalb muss man die, je nachdem, wie groß die Suchmaschine ist, sehr sinnvoll mit anderen Techniken kombinieren und optimieren. Ja, das, was dann kommt, ist der nächste Einsatz von KI, nämlich der Einsatz bei der Generierung von Antworten. Denn das, was wir bisher bei Suchmaschinen hatten, ist einfach das Modell, dass die Suchmaschine versucht, ein Ranking zu machen. Können wir vielleicht später nochmal genau darauf eingehen, nach welchen Kriterien da gerankt wird und wie das ist. Und dann mussten im Grunde genommen die Suchenden selber den aktiven Part wieder übernehmen, unter diesen Treffern die relevanten Dokumente für sich zu identifizieren. Dazu sind ja auf der Ergebnisseite dann typischerweise auch kurze Erklärungen, so Snippets angegeben und sowas, damit man dann relativ schnell das finden kann. So, und jetzt kommt die Situation, wo die KI eben dann Antworten generiert. Das heißt, diejenigen, die eine Anfrage stellen, kommen aus der Rolle raus, dass sie sozusagen selbst dann recherchieren müssen, dass sie selbst schauen müssen, welche Dokumente sind eigentlich für mich wichtig und wie finde ich darin die Antwort auf meine Fragen, sondern die KI generiert das. Aber Information Retrieval beschäftigt sich damit, Informationsbedarfe zu befriedigen und hauptsächlich eben mit Texten, aber natürlich auch mit Bildern, Audiodaten, Videos und so. Das zu suchen ist natürlich auch wichtig.
Also danke für diese Einordnung. Klar, dieses Multimodale wäre dann wieder das nächste Thema. Aber ich habe jetzt mitgenommen, auf der einen Seite geht es darum, erst einmal diese Daten zugänglich zu machen, vielleicht durch Optical Recognition und dann eben auch auf eine Art zu durchsuchen, die etwas moderner ist als reine Wortvergleiche. Das ist ja diese Wortvergleiche, das ist das, was wir auch kennen aus der Websuche. Und diese generierten Antworten, das kennen wir jetzt auch aus dem Umgang mit DeepSeek, ChatGPT und all den Kandidaten, Chatbot-Kandidaten, die man so kennt. Jetzt habe ich eine Sache gerade gehört und das würde ich dich gerne, Christoph, fragen, und zwar diese Semantik, das ist vorhin schon durchgeklungen. Was genau ist denn damit gemeint und wie kann man das denn einem System erklären, dass jetzt, Andreas hat gesagt, das Beispiel, glaube ich, Gebäude und Haus, dass das eben einen ähnlichen Vektor hat, also irgendwie semantisch in so einer Blase vielleicht zu finden ist. Wie kriegt eine KI das raus? Muss man ihr das beibringen, explizit, oder wie kann die sich das erschließen?
Grundsätzlich hat sich mit den Sprachmodellen, den großen Sprachmodellen nach dieser sogenannten Transformer-Revolution viel geändert. Die haben einfach sehr viel Kontext gesehen. Das heißt, sie sehen Wörter in wirklich großen Mengen an Text. Und wenn wir jetzt hier reden über kulturelles Erbe und vielleicht auch den Blick, wie Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften auf kulturelles Erbe haben, dann haben wir es ja dort eigentlich mit nicht sehr großen Textmengen zu tun. Also auch 10.000 Wörter, 100.000 Wörter sind eigentlich keine großen Textmengen im Sinne dieser großen Sprachmodelle. Das, was diese Modelle brauchen, um im Grunde genommen ein Verständnis dafür zu entwickeln, was Sprache überhaupt ist. Im Grunde genommen wird da viel Kontext verarbeitet zu einem Wort. Im Kontext welcher anderen Wörter kommt es vor? Ich mach's mal ganz einfach. Die Transformer-Revolution, um es mal so zu sagen, hat mit damit zu tun, dass man plötzlich viel parallel verarbeiten konnte. Dadurch wurde es erst möglich, Riesentextmengen zu verarbeiten. Und eine Voraussetzung dafür war auch, dass diese Textmengen im Web zur Verfügung stehen, schon digitalisiert sind. Also, dass die erste Digitalisierung da abgeschlossen ist.
Was versteht diese KI dann eigentlich schon von der Sprache? Also weiß der nur, bestimmte Wörter haben eine Ähnlichkeit und bedeuten das ähnlich, aber er weiß nicht, was diese Bedeutung bedeutet.
Ob KI irgendetwas versteht oder nicht und wirklich Bedeutungen kennt, das kann man lange diskutieren, aber eigentlich tendiere ich dazu zu sagen, nein, tut's nicht. KI hat einerseits natürlich, jetzt wenn man generative Sprachmodelle betrachtet, die Möglichkeit, Sprache zu generieren. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerne nutzen. KI hat auch Weltwissen. Aber es hat Weltwissen nicht in der Form, dass das wirklich strukturiertes Wissen wäre oder so, sondern es hat nur das Wissen, dass es eben aus den Texten statistisch mehr erlernt hat, ohne ein wirklich vertieftes strukturelles Wissen darüber zu haben. Und dann hat KI natürlich auch noch so etwas wie eine gewisse auf Texten basierende Schlussfolgerungslogik, die sie sich aneignet und Zusammenfassungslogik und solche Dinge. Wenn man jetzt spezielle Textsorten sieht, dann kann es zum Teil sein, dass man versucht, dass die KI nicht alles davon nutzen muss. Also Beispiel, es gibt dann so eine Technologie, die mittlerweile relativ breit auch eingesetzt wird, das sogenannte Retrieval Augmented Generation Konzept, wo man sagt, die eigentlichen Inhalte, die soll die KI bitte nicht aus ihrem Weltwissen sozusagen holen, sondern wir machen erstmal eine Suche in einem Datenbestand. Und das kann dann zum Beispiel ein Datenbestand aus einer Forschungsdateninfrastruktur sein, wo eben gewisse Texte, Dokumente und Ähnliches sind. Darauf wird erstmal gesucht mit mehr oder weniger klassischen Suchmaschinentechnologien. Natürlich auch in gewisser Weise KI unterstützt, weil wir da auch zum Beispiel diese Embeddings, diese Vektorisierungen einsetzen können. Dann kommen daraus Dokumente. Und dann ist die nächste Aufgabe der KI, in diesen Dokumenten jetzt Sachen herauszufinden, die relevant sind für den Informationsbedarf und diese dann zusammenzufassen. Und dann haben wir eben von der KI sozusagen ein gewisses Zusammenhangswissen genutzt. Wir haben die generative Fähigkeit genutzt, eine Antwort zu erzeugen und sowas. Aber wir haben ihr sozusagen Wissen mitgegeben als Kontextinformation, dass sie zusammenfassen können. Und das ist nach dem, was wir in den Projekten, die wir in der letzten Zeit gemacht haben, gesehen haben, ein ganz guter Ansatz, um auf entsprechenden Datenbeständen aus dem Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften dann KI-gestützt Suche zu realisieren und eventuell dann auch, weil die Leute das mittlerweile halt ganz gerne mögen, Antworten zu liefern und nicht unbedingt nur Listen von möglichen Treffern.
Das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt im Mittelstand immer mehr haben. Da kann ich jetzt ja nicht einfach meine ganzen Unternehmensdaten in ein ChatGPT hochladen, sondern da lassen die ja dann eigene Modelle laufen und sagen dann aber bitte generiere mir eine Antwort aus den Daten, die ich dir, also diesen Dokumenten, die ich dir hier gebe, weil die sind natürlich nicht in dem Weltmodell von ChatGPT da. Also ich habe jetzt zwei Dinge mitgenommen. Das eine ist eigentlich wie so ein Bibliothekar und ich sage, bitte suche mir alle Sachen raus, Video, Foto, Text zu dem Thema, was ich gesucht habe. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, oder, Andreas, den du gerade beschrieben hast? Und der zweite Schritt wäre dann, bitte nimm aus dieser Menge von Dingern, die du mir jetzt rausgesucht hast, in meinen Korb, das ist mein Suchergebnis, das ist ja alles hier in einem kleinen Korb drin und daraus generierst du mir jetzt eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage, aber bitte verwende nur diese Dokumente, die du da rausgesucht hast und mach das nicht aus deinem, ich sag mal, Modell.
Ganz genau, so ist es. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich auf diese Art und Weise natürlich auch ein Problem, das die KI im Moment hat, lösen kann, nämlich das Aktualitätsproblem. Die Large Language Models werden ja mit viel Aufwand trainiert. Klar, da geht eine Menge Geld und Energie rein, die aktuell zu halten, aber trotzdem hinken die natürlich immer ein bisschen hinterher. Das heißt, einerseits kann ich dann auf diese Art und Weise auch aktuelle Informationen da noch in den Prozess einspeisen und zum anderen kann ich eben meine Daten einspeisen, die eventuell auch gar nicht zu den Trainingsdaten der KI gehört haben. Wobei man sich ja immer wieder wundert, was dann da rauskommt, was zu den Trainingsdaten einer KI so alles gehört haben könnte, wie man das im Nachhinein dann versucht zu schlussfolgern. Aber genau wie du angesprochen hast, ist es natürlich auch für Unternehmen sehr wichtig, dass die auf diese Art und Weise ihre Daten durchsuchen können und aus ihren Daten Antworten generieren können. Aber genauso ist es eben auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften, wo ich dann einen entsprechenden Korpus da mitgeben kann und darauf arbeiten lassen kann. Und dann nehmen wir eben von der KI nicht so richtig das Weltwissen, das in dem Modell steckt, sondern wir nehmen eher die Sprachgenerierungsfähigkeiten, gewisse Analyse, Zusammenfassungsmöglichkeiten, die da drin stecken. Und auf diese Art und Weise können wir das dann gezielter machen und vermeiden auch weitergehend, nicht komplett, Halluzinationen und die üblichen Probleme und versuchen auch ein Bias so ein bisschen damit reduzieren zu können.
Dieser Gegensatz, sprachlicher Ausdruck und dann andererseits das, was wir in der Informatik viel verarbeiten, strukturierte Daten, der ist auch im Bereich der, zumindest der Geschichtswissenschaften, sehr relevant. Wir haben Quellen, die seriell sind, Listen, Tabellen, und wir haben Quellen, wo man solche Informationen herausziehen kann. Und es macht viel Sinn, diese Informationen dann nicht in textueller Form zu lassen. Also Phase 1, die Texte herauszufinden und sagen, generiere eine Antwort auf Grundlage dieser Texte, sondern vielleicht in einem Vorverarbeitungsschritt noch etwas anderes zu machen, dieses Wissen herauszuziehen und in strukturierter Form, ob das jetzt ein Graph ist oder eine Tabelle, das sei mal dahingestellt zu haben, weil man das an der Stelle auch verifizieren kann. Und dann habe ich plötzlich Daten in einer Form, die ich zusätzlich zu den Sprachmodellen nutzen kann. Ähnlich wie ich sagen kann, das ist mein Dokumentenbestand, auf dem Korpus bitte auswerten, dann auf diesem kontrollierten Bestand an faktischem Weltwissen, das extrahiert worden ist aus Dokumenten, das auch heranziehen, um Fragen zu beantworten.
Kannst du da vielleicht noch mal ein, zwei anschauliche Beispiele nehmen, wie die KI da etwas generieren kann?
Ein Korpus, mit dem wir letztlich gearbeitet haben, das sind Handbücher aus dem kaufmännischen Bereich, wo es um Maße und Gewichte und Währungen geht. Da findet man über Seiten Tabellen, die beschreiben, welche Maße in welchem Land, in welche Maße in anderen Ländern umgerechnet werden. All diese Information ist sehr wertvoll, aber es würde jetzt wenig helfen zu sagen, nimm dieses Buch, um die Frage zu beantworten. Es hilft sehr viel mehr, diese ganze Information, die stark strukturiert ist, zu extrahieren und dann Sprachmodellen zur Verfügung zu stellen, die damit dann Fragen beantworten können.
Also zum Beispiel so einen antiken Währungsrechner, der dann das
ein Währungsrechner, ganz genau, antik oder auch in die Neuzeit gehend, solche metrologischen Fragen, also Fragen der Maße umrechnen, weil das viel Kontext erfordert. Es ist nicht einfach so, dass man eine Einheit halt in eine andere umrechnet. Man muss wissen, es hat Ellen gegeben für unterschiedlichste Warengruppen. Man muss viel an Kontext mit einbringen, um so eine Umrechnung vernünftig machen zu können. Und da kann die KI sehr gut die sprachliche Seite abnehmen, von der Anfrage bis zur Antwortgenerierung. Aber der rechnerische Teil, der würde eben halt auf klassisch strukturierten Daten laufen. Aber die Wissensextraktion selbst aus dem Text, da liefert die KI, angefangen von der optischen Zeichenerkennung, Optical Character Recognition, bis hin zur Wissensextraktion aus Text, da liefert die KI, die großen Sprachmodelle haben da enorme Beiträge geleistet.
Andreas, du hast schon zu Beginn gesagt, das ist ja letztlich so etwas, wie wir auch aus den frühen Suchmaschinen kennen. Es geht irgendwie darum, eine Antwort zu finden. Und in gewisser Weise war jetzt lange Zeit Google unser Türsteher zum Internet, der uns gesagt hat, okay, das kriegst du zu sehen und das nicht. Und dann gibt es ganz viele Firmen, die sagen, hey, ich helfe dir, dass du sichtbar wirst bei diesem Türsteher. Und jetzt haben wir einen neuen Türsteher. Viele Leute gehen direkt zu ChatGPT und bei Google kommen ja auch viele Antworten jetzt schon von Gemini generiert. Finde ich wild und spannend, weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halte. Und ich frage mich gerade, wie wird denn das jetzt gerade bei solchen wissenschaftlichen Datenbanken, wie geht man damit um? Und wie entscheidet dann diese KI, was sie mir zeigt und was nicht? Und siehst du da Probleme mit Bias?
Da gibt's auch mittlerweile eine heiße Diskussion, was das bedeutet, dass eben auch bei den Suchmaschinen jetzt als erstes mal eine KI-generierte Antwort vorgeschlagen wird. Ich fange vielleicht mal ein bisschen vorne an. Es gibt halt Dinge, da reicht mir wirklich ein einfaches Faktum, wenn ich das wissen will. Ich will wissen, wie viel Einwohner hat Bamberg. Dann reicht mir das, wenn das irgendwie eine vertrauenswürdige Quelle kurz sagt und dann ist gut. Es gibt aber auch einen Informationsbedarf, der doch eher eine umfangreiche Recherche erfordert und wo ich nicht einfach nur ein Faktum haben möchte, sondern wo ich mich in ein Themengebiet einarbeiten möchte. Wenn man den privaten Bereich nimmt, dann könnte man ja sagen, man nimmt so etwas wie, wo baue ich ein Haus? oder welchen Beruf sollte ich wählen? Also es gibt ja Entscheidungen, die haben ein bisschen eine größere Tragweite. Und da will ich ja einfach mich intensiv und umfassend einarbeiten. Und in der Forschung ist es natürlich genau das Gleiche. Wenn ich den Stand der Forschung zu irgendeinem Thema erarbeite oder wenn ich mir einen Korpus erschließen will, dann geht es ja nicht einfach darum, nur eine kurze Antwort zu kriegen. Und da ist es jetzt sehr verführerisch, wenn so eine KI kurze Erklärungen abgibt. Das erste Problem ist jetzt, dass diese kurzen Erklärungen nachgewiesenermaßen, da gibt es immer wieder Studien dazu, einfach Art 1 Fehler macht, also sie halluziniert, oder sie stellt Dinge sehr verkürzt, so dass es zumindest problematisch ist da. Das sind natürlich Dinge, da kann man sagen, die KI wird da auch besser werden. Das wird nicht mehr so oft passieren und man sieht ja schon, dass das durchaus besser wird. Aber es wird nicht weggehen und vor allem, es ist dann sozusagen immer eine Sicht, die ich habe, die eine Antwort. Und sich selbst ein Thema zu erarbeiten und zu erschließen, das ist ja eine ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, dass sozusagen die Verantwortung der Suchenden hier einfach gefragt ist, dass man einfach sich überlegt, was sind Fragen, die ich stelle, wo mir eine generierte Antwort reicht. Das ist nicht so wichtig und ich brauche das nicht komplett zu erschließen. Ich habe da jetzt was, womit ich arbeiten kann, gut ist. Und was sind Fragen, wo ich einfach versuche, auch mir selbst Wissen aufzubauen, wo ich versuche, mir einen Überblick zu verschaffen. Und in dem Fall sollte ich eben diese KI-generierten Antworten überspringen und sollte mich selbst mit den Treffern beschäftigen. Bei Google geht das, weil da die Treffer kommen. Bei ChatGPT muss ich dann sehen, wie ich an meine Quellen herankomme, weil das eben ein anderes Modell ist. Der Bias kommt dann natürlich fast automatisch, weil das, was dann generiert wird, das ist halt so ein bisschen mainstreamig und das gibt dann so die Standardmeinung wieder und da muss man ja immer wieder dann sagen, ja, die Modelle werden eben auf dem Text generiert, den die Crawler der KI-Maschinen gesucht haben. Der Philosoph ist ein alter, weiser Mann mit grauen Haaren. Das ist das typische Bild, das dann da entsteht und das wird erstmal weitergegeben. Natürlich versuchen die KI-Anbietenden auch ihre Systeme da etwas differenzierter zu machen, Warnungen zu geben, Alternativen vorzuschlagen oder Ähnliches. Aber da frage ich mich dann manchmal, ob das nicht das ist, was wir selber auf Basis einer Recherche herausfinden sollten und wo wir dann eben auch genau schauen, von wem stammt denn diese Information, wie vertrauenswürdig ist es oder hat die eben einen gewissen Bias, weil die in einer bestimmten Zeitung steht und ich weiß, wie die Zeitung politisch orientiert ist, dann kann ich das einordnen. Aber wenn die KI mir das generiert vorlegt, dann fällt es mir eben wesentlich schwerer, diese Einordnung zu machen. Und das ist sicherlich ein Problem.
Also ich höre raus, ich soll jetzt vielleicht ChatGPT nicht fragen, wo ich mein Haus bauen soll oder welchen Beruf ich nehmen soll, sondern vielleicht einfach mal selber recherchieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Point, den man heute nach Hause nehmen kann, zu dem wir auch definitiv nochmal eine extra Folge machen, weil ich das immer mehr beobachte, dass sich viele Menschen auch in meinem Umfeld sehr blind auf Antworten von einem Chatbot verlassen und denen auch einfach fragen, hey, kann ich den Joghurt noch essen, der jetzt im Kühlschrank ist? Aber woher soll denn der ChatGPT das wissen? Er weiß nicht mal, was ein Joghurt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle können vielleicht dann bei unseren Suchen ein Stück weit drüber nachdenken, wo macht es Sinn, was Generiertes zu nehmen und wo müssen wir tatsächlich einfach noch selber ein bisschen recherchieren.
Es ist auch wichtig, an Suchmaschinen wie Google das Signal zu senden, wir wollen die Trefferlisten noch haben, dahin zu klicken, damit die merken, das wird weiterhin wahrgenommen und wir sollten nicht diese KI-Antwort immer dominanter nach vorne stellen. Und ich hoffe, dass einfach das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer auch den Anbietern von den Suchmaschinen deutlich macht, wir wollen nach wie vor das als Rechercheinstrument nutzen. Wir wollen auch diese Verlinkungen und wir wollen nicht nur Antworten und Verkürzungen von dem Ganzen haben.
Ich denke, die zentrale Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was wollen wir wissen und was wollen wir können? Na, jetzt, wo die Simultanübersetzung immer besser funktioniert, kann man sich fragen, warum will ich eine Fremdsprache lernen? Ja, weil ich in die Kultur einsteigen möchte vielleicht. Und dann muss ich aber auch einen enormen Aufwand treiben, dies zu tun und da eben selbst generativ tätig werden. Also die Frage ist, wo wollen wir selber generativ werden? Ist es so, dass wir Musik spielen können, wollen oder reicht es uns, Tonaufzeichnungen zu hören? Ja, will ich generativ tätig sein oder reicht es mir einfach mit Musik zu leben, was ja auch sehr gut ist? Und so bei Fremdsprachen und so auch in Bezug auf vieles aus dem kulturellen Erbe lerne ich eine alte Sprache. Ja, weil kulturelles Erbe ist nicht etwas Statisches, sondern ein Prozess. Ich spreche deshalb eigentlich lieber von digitaler Überlieferung als von digitalisiertem kulturellen Erbe, weil das permanente Entscheidungen sind und das bindet auch an die Frage des Information Retrievals an. Was ist interessant? Was wollen wir reaktualisieren aus dem Alten, was uns überliefert worden ist? Das kann immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein. Und es muss die Möglichkeit geben, dass wir auch Dinge wiederentdecken. Dass es so Wiederentdeckungen, Renaissance und dass die möglich sind, dass Dinge nicht völlig verschwinden. Ich frage mich allerdings, ob unser größtes Problem ist, dass wir keinen Zugang mehr zu etwas finden oder ob ein großes Problem auch darin besteht, dass wir vielleicht einen Zugang gar nicht mehr finden wollen, weil wir ihn generativ gar nicht mehr brauchen. Also wir werden diese Entscheidung treffen müssen, wo sind wir eher auf der Produzentenseite und wo sind wir eher auf der Konsumentenseite von Inhalt und von Bedeutung.
Wo laufen wir hin, wenn ihr mal in die Kristallkugel gucken würdet?
Wir können nicht alles können. Wir werden uns entscheiden müssen. Wir werden eine gewisse Mündigkeit brauchen, um so eine Entscheidung treffen zu können. Die Chancen sind enorm. Gerade das Zugänglichmachen von Inhalten über die Sprachbarrieren hinweg, das ist ein enormer Vorteil. Es war noch nie so leicht, eine Sprache zu lernen, noch nie so leicht, ein Musikinstrument zu lernen, noch nie so leicht, sich über Philosophie zu informieren wie heute. Und wir müssen die Gelegenheiten nutzen, aber wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Wir müssen halt Auswahl treffen. Das ist die Aufgabe eines jeden. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Mündigkeit in dieser Frage. Was will ich können? Was will ich wissen?
Andreas, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Für die Zukunft sehe ich aber auch den ganz wichtigen Punkt, den wir implizit an einigen Stellen angesprochen haben, dass im Grunde genommen definiertes, klares, sauberes Weltwissen zusammenkommen muss mit den Fähigkeiten einer generativen KI. Als Filtermöglichkeit, als Überprüfungsmöglichkeit, als Hinterfragungsmöglichkeit. Und da werden wir, glaube ich, schon in den nächsten Jahren ein Zusammenwachsen wieder sehen und eine Kombination sehen, wo eben diese über große Textmengen generierten Modelle zusammenwachsen damit, dass man schon ein etwas strukturierteres Verständnis von Zusammenhängen hat, als nur aus den sprachlichen Verwendungen. Von daher denke ich, dass da sehr viele sehr positive Perspektiven sind. Und für uns bedeutet das eben die Verantwortung, in diesen Möglichkeiten das sinnvoll zu nutzen und zu wissen, was können wir wofür zielgerichtet einsetzen. Für uns sind das tolle neue Möglichkeiten und Werkzeuge. Nur wenn sie falsch angewendet werden, dann können sie auch einen deutlichen Schaden anrichten und dann können sie dazu führen, dass wir unselbstständig werden und dass wir uns auf eine KI voreilig verlassen, die uns dann Ratschläge gibt, die für uns nicht passen. Denn das ist auch noch ein ganz spannender Punkt. Wir haben ja von Relevanz gesprochen und dieser Relevanzbegriff, den gibt's in verschiedenen Arten. Es gibt ihn einmal als thematische Relevanz. Dann ist er halbwegs objektiv entscheidbar. Dann kann ich sagen, diese Webseite ist relevant für diese Frage, weil sie das Thema abdeckt. Aber daneben gibt es ja auch die individuelle Relevanz. Und für mich kann diese Webseite schon deshalb irrelevant sein, weil ich sie schon kenne und sie mir deshalb nichts Neues sagt. Sie kann für mich aber auch irrelevant sein, weil das da in einer Sprache und in einer Art und Weise beschrieben wird, die ich nicht verstehe, weil das ein medizinischer Fachtext ist und ich habe da eine Information gesucht. Und dann würde die zwar für einen Mediziner relevant sein, aber nicht für mich. Und diese individuellen Aspekte der Relevanz kommen ja auch dazu. Und das kann uns eine KI und sollte uns eine KI nicht abnehmen. Und deshalb bin ich eben immer noch für diese Suchmetapher, die uns dann eben Dinge als Auswahlliste gibt, in der wir selbst recherchieren, in der wir selbst entscheiden, was ist für uns individuell das, was uns hilft an der Stelle und was unseren Informationsbedarf dort befriedigt.
Wow. Danke für diese beiden Einblicke. Da ist ja nochmal richtig viel zusammengekommen. Und vielen Dank euch beiden auch für all diese Infos zu dem Thema Information Retrieval. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal ein Bild machen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, sagt mir, wie steht ihr zu dem Thema? Wofür nutzt ihr ChatGPT und wo nutzt ihr auch andere Systeme, um an Informationen zu kommen? Und wie geht's euch bei den Suchen? Weil wir haben jetzt ganz viel mitgenommen, worauf man auch achten kann, wenn man mit so einem System arbeitet. Würde mich interessieren, wie das euch zu Hause geht. Das war's von uns für heute mit Servus KI. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus.
Tschüss.
Servus KI wird Ihnen präsentiert vom Bamberger Zentrum für Künstliche Intelligenz, BAKAI, und Medartix, Ihrem Softwareanbieter für Arzt- und Psychotherapiepraxen.